Der Ziegel ist halt nun mal ein Baustoff, der den Menschen dient in allen seinen Facetten und ist ein wunderbarer Baustoff. Also mein Vater hat immer gesagt, wenn es ihn nicht gäbe, müsste man ihn erfinden. Und meine Großmutter hat immer gesagt, man muss was erfinden. Das war vielleicht immer das, was mich ein Stück weit eben auch geprägt hat, dass man geschaut hat, was sind Innovationen, was sind Möglichkeiten, wie man sich weiterentwickeln kann, wie bringt man die Firma nach vorne.
Willkommen zu Headhunter Insights. In diesem Podcast dreht sich alles um Leadership, die den Unterschied macht. Ob erfahrener Manager oder aufstrebender Leader, hier erhalten Sie wertvolle Impulse und praxisnahe Tipps, um Ihre Führungskompetenzen auf das nächste Level zu heben. Freuen Sie sich auf Insights eines Headhunters und spannende Gäste, die exklusive Einblicke aus den Chefetagen deutscher Unternehmen mitbringen. Das ist Headhunter Insights. Herzlich willkommen, mein Name ist Jessica Sander und ich freue mich, dass ich heute wieder gemeinsam mit Dominik Späth durch diese Folge führe. Hallo Dominik.
Ja, hallo Jessica.
Aber natürlich sitzen wir nicht alleine hier, sondern haben einen ganz besonders spannenden Gast an unserer Seite. Sein täglicher Antrieb ist die Suche nach innovativen und nachhaltigen Lösungen für die Baubranche. Er formt mit seinem Familienunternehmen nicht nur Ziegel, sondern auch die Zukunft des nachhaltigen Bauens. Er ist Geschäftsführer von Leipfinger Bader in der fünften Generation, Mitglied im Vorstand des Bundesverbandes der deutschen Ziegelindustrie und Vordenker, wenn es um Innovationen mit Substanz geht. Wir sprechen über Lehm, Leadership und darüber, warum man für Zukunftsvisionen auch Gegenwind aushalten muss. Herzlich willkommen, Thomas Bader.
Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Herzlich willkommen, Herr Bader. Ich freue mich auch, dass Sie hier sind. Wir haben uns eine lange Zeit nicht gesehen. Umso schöner ist es, mit Ihnen heute sich austauschen zu können über die Themen unseres Podcastes.
Und ich würde gerne, bevor wir in Ihr Unternehmen einsteigen, gerne einmal über Ihre weitere Leidenschaft sprechen. Eine von vielen wahrscheinlich. Sie züchten Wagyu-Rinder.
Meine Frau züchtet sie. Wir haben das begonnen vor 15 Jahren ungefähr. Wir waren in den USA und durften dieses Fleisch mal probieren und das war hervorragend und wir leben auf einem kleinen Bauernhof und haben dann überlegt, was machen wir aus diesem kleinen Bauernhof und man kann Klasse oder Masse machen und haben uns dann eben für die Klasse entschieden und sind dann aus einer der ersten Familien in die Wagyu-Rinderzucht eingestiegen. Wenn ich gewusst hätte, was das bedeutet, hätte ich es viel früher gemacht und welche Geschäftsmöglichkeiten sich daraus ergeben.
Ja.
Haben wir aber gemacht für unseren eigenen Bedarf, für unsere Gäste, für unsere Kunden, die zu uns kommen. Und das ist eine große Bereicherung. Und das sind schöne Haustiere, muss ich sagen. Ist ein sehr angenehmes Hobby.
Ist ein guter Ausgleich wahrscheinlich auch.
Sehr.
Wie oft sind Sie selber dann draußen?
Ja, täglich. Also durch das, dass wir auf dem Bauernhof leben, haben wir natürlich und die Tiere ja immer vor Ort sind, haben wir damit natürlich immer Bezug. Und wir haben einen Landwirt, der das natürlich bei uns macht und bin jetzt selber nicht, aber ich sehe die Passion der Kinder. Also wir haben einen Sohn, den Felix, der ist, da merkt man, der hat das in den Genen irgendwo und das kommt durch. Und das ist eigentlich schön zu sehen, dass sich die Kinder auf eine ganz natürliche Art und Weise dort entwickeln können und back to the roots. Letztendlich kommen wir da alle her.
Absolut. Ist es bei den Rindern nicht auch so gewesen, dass man sie massiert und mit Bier füttert? Oder ist das...
Kunstwerke natürlich. Nein, die bauen das gar nicht. Also das ist auf der einen Seite hängt zusammen mit der Genetik der Rinder und auf der anderen Seite mit der Ernährung.
Ja, also. Und,
wir machen das ganz natürlich. Also sprich, das Gras, das um unseren Hof herum wächst, das kriegen die Rinder auch zum Fressen und insofern ist das eine ganz, ganz natürliche Geschichte und wir kriegen diese tolle intensive Marmorierung, die man dort aus Japan kennt, also mit diesem intramuskulären Fett, das geht nur über die Zeitdauer der Mast und wir kriegen das mit dem Gras, also kriegen wir das nicht so hin, man müsste dann viel stärker eiweißreich die Tiere ernähren, was wir aber nicht machen, sondern es gibt das, was es gibt und das ist gut so und das merken die Leute und schmeckt man auch.
Sehr schön.
Genau.
Ja, dann gehe ich zurück zur Baubranche, Herr Bader. Sie führen ein Unternehmen mit über 200 Jahre Geschichte. Gab es Momente in Ihrem Leben, die Sie besonders geprägt haben und Ihren Weg in das Familienunternehmen beeinflusst haben?
Also was mich geprägt hat, natürlich familiär, ist bei einem Familienunternehmen die Familie.
Ja.
Und die Unternehmensnachfolge. Das war für mich, muss ich sagen, eins der prägenden Geschichte, das, was mein Vater geleistet hat für die Firma, fürs Produkt, für die Mitarbeiter, das war unbeschreiblich. Und dass er es geschafft hat und auch die anderen Vorfahren natürlich, muss man alle mitnehmen, geschafft hat, das so weiterzuentwickeln und so nach in die nächste Generation zu führen. Und das wünsche ich mir, dass ich das natürlich auch schaffe in meiner Zeit, wo ich für die Firma da sein kann. Und das verdient die allergrößte Anerkennung, glaube ich, in jedem Unternehmen. Also das ist, glaube ich, bei uns besonders.
Und sehr gut gelungen. Und für Sie war es immer klar, dass Sie Nachfolger Ihres Vaters, Sie haben da nie dran gezweifelt, das war für Sie immer?
Also tatsächlich nicht. Ich habe in Koblenz und in Köln studiert und habe mich in der Zeit selbstständig gemacht und war da auch sehr erfolgreich. Und das war nicht so, dass ich das hätte machen müssen. Also ich, wie gesagt, hätte auch meine anderen Unternehmungen fortführen können. Aber irgendwann war dann der Ruf, machst du das oder machst du das nicht? Und da haben wir uns dann mit meiner Frau gemeinsam haben wir uns dann entschieden, von Köln eben nach Vatersdorf, 45 Minuten nördlich von München, in das Familienunternehmen einzusteigen. Und das war schon ein Schritt, weil wir dann ja gleich die erste Baukrise hatten.
Ja.
Und da sind wir dann oft auf dem Sofa gesessen und haben gesagt, was haben wir gemacht?
Jetzt wird es spannend.
Also wer Baukind, Kind, Krise.
Aber haben Sie es bereut in dem Moment?
Nein, nie. Nee, aber natürlich, wenn du von einem auf dem anderen, auf das andere Jahr 50% des Marktes verlierst, das war ja nach der Streichung der Eigenheimzulage so, da ist man nicht glücklich und da ist man auf einmal in einem anderen Modus. Da, und das ist unternehmerisch eine echte Herausforderung. Und wie gesagt, deswegen Bau ist ja immer so ein bisschen, wer Bau kann, kann Krise.
Definitiv. Kann Höhen und Tiefen, ja, genau. Oder? Leben oder Ton, wie man sagt, beides ist richtig, ist ja ein zentraler Baustoff in Ihrem Unternehmen. Haben Sie besondere Erinnerungen oder Anekdoten aus Ihrer Kindheit oder frühen Karriere, die Sie da Ihre Leidenschaft zu Baustoffen geweckt hat?
Also wir sind natürlich aufgewachsen in der Familie mit dem Unternehmen und wie bei jedem Familienunternehmen würde ich sagen, ist es so, dass das Unternehmen an erster Stelle steht. Und ich denke, das ist bei anderen Familienunternehmen auch so und das Produkt eine enorme Wichtigkeit hat. Also je mehr das Produkt den Menschen dient, umso erfolgreicher kann es sein. Und der Ziegel ist halt nun mal ein Baustoff, der den Menschen dient, in allen seinen Facetten und ist ein wunderbarer Baustoff. Also mein Vater hat immer gesagt, wenn es ihn nicht gäbe, müsste man ihn erfinden. Und meine Großmutter hat immer gesagt, man muss was erfinden. Das war vielleicht immer das, was mich ein Stück weit eben auch geprägt hat, dass man geschaut hat, was sind Innovationen, was sind Möglichkeiten, wie man sich weiterentwickeln kann, wie bringt man die Firma nach vorne. Das ist einfach irgendwo drinnen.
In der DNA.
Genau. Das wollte ich nämlich gerade fragen, weil Sie haben ja gesagt, Ton und Leben liegen in unserer DNA. Und ich wollte gerade auf diesen Moment hinaus, wann Ihnen klar war, dass Sie mehr aus diesem scheinbar alten Rohstoff oder dass Sie da mehr rausholen können.
Ja. Das war also vielleicht anders beantwortet, dieses Arbeiten mit der Erde ist etwas Wunderbares, weil es diese Verbindung zur Erde gibt. Also da gibt ja andere Berufsgruppen, die fliegen ja über bestimmte Dinge, aber bei uns, das ist in der Bauindustrie, glaube ich, auch einmalig, dass man ja diese Verbindung zu Boden und vor allem zu Grund und Boden hat. Und das ist eine tolle Sache, wenn man damit arbeiten darf. Und dass wir das natürlich für den Ziegel tausende Tonnen im Jahr an Rohstoff benötigen, um Ziegel zu brennen, ist es halt auch genauso wertvoll, diesen alten Baustoff Lehm, der irgendwann, muss man ganz ehrlich sagen, in Vergessenheit geraten ist, wieder einem industriellen Zyklus und vor allem auch Innovationen weiterzuentwickeln, was wir eben gerade machen, zum Beispiel so diese Lehmholzdecke, die wir mit einem ganz jungen Architekten, der TU München, jetzt auf den Markt gebracht haben. Also spannende Innovationen, die uns da gelungen sind und es macht einfach Freude.
Also was mir von unserem Vorgespräch noch in Erinnerung geblieben ist, was mich wirklich auch zutiefst beeindruckt hat, ist das Wohn- und Geschäftshaus in München, das Sie quasi völlig ohne Heizungstechnologie, sage ich es richtig, gebaut haben, um eben auch die Baukosten entsprechend zu senken.
Wir brauchen natürlich immer den Investor dazu, der bereit ist, auch mutig neue Schritte zu gehen. Und dort haben wir ein Gebäude gebaut nach diesem Prinzip des Architekten Baumschläger Eberle. Das hat ein Nürnberger Architekt, Hans-Günther Schwarz, adaptiert und hat das eben für ein Geschäftsgebäude umgesetzt in anderer Kubatur und tatsächlich ein Haus erstellt, für das man keine Heizung benötigt. Völlig autark und das zu sehr niedrigen Kosten. Also die Baukosten pro Quadratmeter lagen da gerade mal bei 1600 Euro.
Mhm. Wahnsinn.
Weil man auf diese ganze Heiztechnik verzichten
konnte.
Und dort ist eigentlich der größte Hebel. Also das Low-Tech-Prinzip sollte man viel, viel stärker verinnerlichen, wofür eben auch Ziegel dafür steht, aus meiner Sicht. Und das gibt halt einfach Möglichkeiten, neue Möglichkeiten für Innovationen.
Jetzt kommen wir zur anderen Seite. Die Baubranche gilt lange als CO2-Treiber und gerade traditionelle Baustoffe wie Zement oder Beton stehen dafür sinnbildlich. Wie viel Gegenwind haben Sie erhalten, als Sie begannen, konsequent Richtung CO2-reduziertes oder sogar CO2-freies Bauen zu denken?
Ich würde mir wünschen eigentlich, wenn der Gesetzgeber Rahmenbedingungen, es sind ja immer die Rahmenbedingungen und die Rahmenbedingungen, die wir jetzt vorfinden aus Unternehmen, und auch aus tiefster Überzeugung ist natürlich so, dass man in die Klimaneutralität kommen muss, wir alle. Mhm. Und ich glaube, dass das nicht über starre Vorgaben geht, sondern dass es vor allem über eine offene Innovationskultur geht. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Und der Gesetzgeber zum Beispiel würde gut daran tun, wenn er zum Beispiel festsetzt, für den Bau eines Gebäudes brauche ich 0 Kilo CO2 bilanziell. Das wird man nicht. Man muss mal ehrlich sein, jedes Glas Wasser verbraucht CO2, jeder Kubikmeter Holz verbraucht CO2. Also das wird ohne das nicht gehen, also insofern bilanziell. Und dann geht es natürlich um den Betrieb des Gebäudes, der wesentlich intensiver zu betrachten ist. Und wenn man dann eben Nutzungszeiträume von 100 Jahren annimmt für ein Gebäude, und dafür werden ja heute Gebäude gebaut, also gibt es ja viele Beispiele, ist es natürlich so, dass wir dort auch sagen können, schaffe ich das bilanziell oder durch bestimmten Einsatz, Heiztechnik, fossile Heiztechnik zu reduzieren, in dieses Thema 0 Kilo CO2 pro Lebensdauer des Gebäudes komme. Das ist so, ich glaube, das wäre der richtige Ansatz, dieses Thema anzupacken.
Ja.
Also das, und dann entsteht Raum für Innovationen, weil dann kann ich frei denken und kann halt sagen, naja, vielleicht bin ich an der einen Stelle. Zum Beispiel unsere Holzlehmdecke ist ein gutes Beispiel. Eine Decke verursacht ungefähr 40-50% CO2.
Mhm.
Wenn ich die substituiere mit diesem Produkt, spare ich bei dem Produkt, bei dem Haus gleich die Hälfte des CO2s ein, kann ich vielleicht an anderer Stelle dort wiederverwenden.
Oder
das wäre der Weg. Ich glaube, das wäre ein sinnvollerer Weg, als wir heute so ein Mikromanagement vorfinden.
Gab es da viele Zweifel oder konkrete Widerstände, intern wie extern, als Sie begonnen haben, traditionelle Baustoffe wie Lehm neu zu denken?
Also intern bin ich sehr dankbar, dass wir ein Team haben, die jeden Weg mitgehen. Und es ist ja, wenn man viele Sachen vordenkt, oft so, dass ja das eine oder andere mal nicht funktioniert. Also über das, was ja nicht funktioniert, wird ja nicht berichtet oder das schreibst du ja nicht ins Baustoffmarkt oder in die Fachzeitungen, sondern es ist nur das, was funktioniert. Das, was wir uns angeschaut haben, ist, was kann ich industriell skalieren in dem Bereich und was kann ich weiterentwickeln. Und da haben wir halt in diesem für alle Produktbereiche eigentlich Lösungen entwickelt, die man industriell skalieren kann und weiterentwickeln kann. Das ist so unser Weg.
Aber wie haben Sie es denn wirklich geschafft, diese Innovation dann in so einem Erträge wirkenden Marktumfeld dann zu etablieren, das wirklich anzugehen? Wir haben das geschafft.
Einmal über den Kunden, der auf die einfache Fragestellung, was brauchst du? Was brauchst du, um erfolgreicher zu sein? Was brauchst du, um wirtschaftlicher zu sein? Und das ist das, was wir konsequent machen, mit unseren Kunden zu sprechen, die zu fragen, was sie brauchen. Und das ist halt manchmal vielleicht ein bisschen tricky, an die Wurzel zu kommen. Aber die Baubranche tickt wirtschaftlich. Und wenn ich etwas wirtschaftlicher darstellen kann, und das ist bei allen unseren Innovationen so, das sind wirtschaftliche Lösungen, die dem Kunden nützen. Also sprich, ein Produkt, das wirtschaftlich im Markt eingeführt werden kann, wird der Kunde auf einfache Art und Weise verwenden, weil es ihm den Nutzen bringt. Und so gehen wir da auch bei der Identifikation vor und schauen uns halt konsequent die Bereiche an, was ist jetzt der größte CO2-Verursacher, Wo sind die Themen, was die Menschen, was einfach weiterbringt? Und mit einem guten Produkt, das darf man nicht vergessen, ich glaube, Produkt wenn das einfach gut ist, dann kaufen es die Leute.
Wie lang oder wie umfangreich war dieser Prozess bei dem ungebrannten Recycling-Ziegel?
Echt lange. Also im Bauwesen haben wir ja so ein paar Innovationsverhinderer. Da können Zulassungsstellen dazu, das muss man so sagen. Aber auch, ich sag mal, jeder, der sich dort gewisserweise natürlich profitieren möchte von solchen Entwicklungen und viele Tests machen möchte und so weiter, das ist ein bisschen Bremser. Ich glaube, dass Innovationen am Bau davon leben, dass sie den Produktnutzen für den Kunden, der liegt dann einfach da. Und wenn er das so wie gehabt schon verwenden kann, dann muss man es gar nicht mehr so groß erklären. Also Nutzen steht im Vordergrund.
Ja. Wir haben jetzt vorhin von Skalieren gesprochen, das ist ein industrieller Ansatz. Sie haben ja mit Ihrem Team Produkte entwickelt, die sowohl traditionell sind und zugleich aber auch technologisch top. Was war die größte Herausforderung auf dem Weg zur industriellen Lehminnovation?
Die größten Herausforderungen waren der Umgang mit dem Material, weil Lehm und Ton ja kein homogen vorliegender Rohstoff ist, sondern sich geologisch unterscheidet. Und mit diesen unterschiedlichen Eigenschaften in der Geologie muss man zurechtkommen. Und dort jetzt, wenn man zum Beispiel im Ziegelbereich das sieht oder Stampflehmwände oder eben in diesem Bereich der Holzlehmdecke, das Verfahren darauf zu entwickeln, dass ich das Produkt herstellen kann. Also wie gesagt, es gibt ja nur die zwei Möglichkeiten. Ich verändere entweder den Werkstoff so, dass er passt, oder ich verändere das Verfahren dazu. Und beides muss man letztendlich betrachten und in Einklang bringen. Und das waren schon neue Wege, die wir dort gegangen sind.
Sie wurden ja auch mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Ernst-Pelz-Preis 23 für Ihren innovativen Holzrohladenkasten aus 100% nachwachsenden Rohstoffen und natürlich für den ungebrannten Recycling-Ziegel mit dem Bayerischen Ressourceneffizienzpreis. Sie haben es ja schon angedeutet, was Sie antreibt. Ist es die Klimaneutralität, irgendwie Mehrwert für den Kunden? Was steckt da alles drin?
Um ehrlich zu sein, die Firma ja weiterzuentwickeln. Also ist immer die Fragestellung, treibt dich die Firma oder treibt man selbst die Firma? Ich glaube, dass es ein immer gleichzeitiger Antrieb ist, besser zu werden, Lösungen zu liefern, natürlich auch mit dem man Geld verdienen kann, um das geht es letztendlich. Und wenn ich aber dann zugleich das Klima schonen kann oder verbessern kann, ist das natürlich eine klasse Sache.
Was hatte ich gelesen? Sie sagen, bei Leipzinger Bader denkt man ja nicht in Quartalen, sondern in Generationen. Wie führt man ein Unternehmen, das seit 200 Jahren besteht und dennoch mutig in Investitionen investiert?
Die Achtung der Vorfahren. Ist die Achtung der Vorfahren. Ich glaube, dass die Vorfahren in unserer Firma, in vielen Firmen viel mehr geleistet haben, als wir heute leisten. Also ich glaube, wir sind auf einem ganz anderen Level und tun uns mit vielen Sachen viel leichter. Und ich glaube, dass unsere Vorfahren viel mehr zu kämpfen hatten. Und ich glaube, dass diese Achtung zurück, was dort geleistet worden ist, eigentlich die Basis ist für das, dass ich aufbauen kann und dass ich was draus machen kann.
Wunderschön. Man spürt das bei Ihnen auch, diese Demut dann dagegen immer.
Danke.
Wie werden bei Ihnen im Unternehmen Entscheidungen getroffen? Also das ist die Familienunternehmer ist ja immer sehr, sehr wichtig. Oder ich persönlich bin es bei allen Menschen wichtig, aber ist so die persönliche Haltung, inwiefern achten Sie da bei Ihren Mitarbeitern, bei Ihren Menschen, die Sie beschäftigen, auf persönliche Haltung?
Wir sind pragmatisch.
Ja.
Wir haben keine Ängste, was auszuprobieren, machen das einfach und denken vielleicht nicht ans Ende. Es gibt ja Leute, die sagen, sie denken vom Ende.
Vom Ende, ja.
Dann gibt es Leute, die wissen da genaue Innovationszyklen und gibt es ja verschiedenste Managementmodelle, wie sie Innovationen oder ein Unternehmen führen können. Bei uns ist es pragmatisch. Also wir sagen, Forschungsprojekte, wir haben über, glaube ich, 30 laufende Forschungsprojekte permanent und das auch mit einem vielen Team an externen. Da kommt natürlich dann auch mal jemand auf einen zu und sagt, könnt ihr euch das vorstellen zu tun und könnt ihr das tun oder habt ihr damit in die Richtung überlegt? Und das machen wir halt dann einfach. Dort, wo wir halt immer diesen industriellen Skalierungseffekt sehen. Also jetzt nichts, wo wir dann in die volle handwerkliche Richtung abwandern, sondern einfach dort, wo es in industrielle Skalierung geht. Das ist das Spannende eigentlich.
Was macht Familienunternehmen besonders krisenfest? Ich würde jetzt schon sagen, ich würde grundsätzlich sagen, die lange Tradition, die sie haben und die Verantwortung. Aber wie leben Sie das in Ihrer Führungsverantwortung, in Ihrer Führungskultur?
Ja, was ich bin eigentlich begeistert, so ein Unternehmen wie bei uns zieht ja auch Menschen. Das ist ja, vielleicht kann man das so beantworten, das Unternehmen zieht Menschen und die Menschen sind das Unternehmen. Also das ist jetzt weniger, natürlich ist die Familie, spielt die Familie eine sehr große Rolle, aber die Menschen, die drumherum sind, mit denen wir zusammenarbeiten, die spüren das halt genauso, dass das ein, klingt jetzt komisch, was ich sage, aber vielleicht archaisches System ist und man dort aufgehoben ist. Und viele unserer Mitarbeiter, wir haben an Standorten, da ist jetzt die vierte Generation, die ich kenne. Also da kannte ich einen Opa, da kannte ich einen Vater, da kannte ich den Sohn und jetzt kenne ich in der Ausbildung die Tochter des Sohnes, der bei uns auch gelernt hat. Und ich glaube, das ist halt das, was Menschen zieht. Das gibt Sicherheit, das ist eine gute Sache. Und ob es dauerhaften Erfolg gibt, weiß ich nicht. Ich glaube, ich kann nur das machen in der Zeit, in der man da ist, dass das Beste draus wird.
Ist aber auch eine schöne Verantwortung, oder? Die man da leben kann und übernehmen kann.
Ja, vor allem kannst Sachen ausprobieren und Sachen machen. Und ich habe den großen Luxus, das muss ich für mich sagen, dass ich mich eigentlich hauptsächlich um Innovationen kümmern kann. Und das ist ein großer Luxus, dass man halt Strukturen haben, die halt anderes auffangen und wo halt auch Arbeit gemacht wird, muss halt immer die richtigen Leute dazu finden.
Ja, das stimmt.
Die dann Spaß an anderen Sachen haben. Ich würde jetzt eingehen, wenn ich Controlling machen müsste oder
Buchhaltung
oder wenn ich jetzt nicht mit Kunden und Vertrieb, wenn ich das nicht machen dürfte, da würde ich eingehen.
Was bedeutet Ihnen als Unternehmer das Wort Schutz? Sie schreiben darüber nicht nur in Bezug auf Dächer über dem Kopf, sondern auch als gesellschaftliches Versprechen.
Also was mir Schutz bedeutet, ich muss sagen, bin eigentlich ein sehr risikobewusster Mensch im Unternehmen. Also durch das, dass wir eben da sehr pragmatisch vorgehen. Aber Schutz ist natürlich das Produkt, das wir per se produzieren, bietet dem Menschen Schutz. Schauen Sie, wenn Sie die Hurricane-Saison in USA sehen, wären diese Häuser mit Ziegeln gebaut, gäbe es diese Schäden nicht. Mich wundert das immer, wenn man das sieht, dass man dort die Versicherungen nicht drauf drängen, die Bauweisen zu ändern. Aber das ist halt die Kultur dort. Oder eben was wir vorher geredet haben, Kaltziegel, also dieses Produkt, das aus 100% Rezyklaten entstanden ist, also sprich Baustellenabfall oder Bruch, ist ja dadurch die Idee entstanden. Alle erinnern sich, glaube ich, an dieses Erdbeben im Maierjahr. Und man sieht dann im ARD-Brennpunkt, wie die Menschen dastehen und mit Hammer den Mörtel von Ziegel wieder wegklopfen und mit diesen Ziegeln wieder neue Häuser gebaut werden. Das war ja bei uns nach dem Krieg genauso. Und das war eigentlich für uns das Thema, das wir uns überlegt haben. Gibt es denn nicht ein Verfahren, wo ich den Bruch, den Abfall, das Zerstörte crashen kann und auf einfache Art und Weise wieder zusammenfügen kann, ohne dass ich große Energie brauche? Und das sind halt dann so diese Momente, wo man dann sagt, lass uns das mal probieren. Man braucht dann auch die Partner dazu, die das mit einem umsetzen, die dann vielleicht eine andere im Werkstoffbereich, anderes Know-how haben. Und dann probiert man es halt aus. Und jetzt ist es halt so, dass Ziegel und Mörtel oder Ziegel und Kalk eine jahrtausendalte Kooperation ist. Und an die haben wir uns wieder gehalten und dann haben wir was gemacht. Oder gibt es natürlich noch eine andere Sache, die mich da bewegt, ist, wenn man sich die Gebäude anschaut, Beton, speziell Stahlbeton, gibt es ja noch gar nicht so lange. Und wir haben in ganz Deutschland eine Baukultur, bei der viele Häuser aus Ziegel und aus Holz gebaut sind. Und wenn man in die Wände der Häuser schaut, in jedem alten Bauernhaus gibt es Ziegel, die sind nicht fertig gebrannt. Die würden auch 400 Jahre später ihre Form wieder verändern. Und man könnte diese Form wieder verändern. Und so ein Haus ist gebaut worden mit Low-Tech, mit Ziegel, mit Holz, mit Lehm und hat funktioniert und Mörtel. Und warum kann ich das nicht heute einfach wieder bauen? Würden wir viele Ressourcen sparen. Und wir können es zu 100% wieder recyceln. Also das ist auch so ein Ansatz aller unserer Innovationen, dass wir die Produkte wiederverwenden können, trennen können.
Genau. Wie groß war für Sie die Herausforderung, Innovation, die wir jetzt wirklich schön besprochen haben, gemeinwohlorientiert zu verbinden? War das für Sie ein Kraftakt oder ist es eher leicht von der Hand gegangen?
Uns gehen in der Firma dieses Thema, wobei ich da sehr dankbar bin, dass das so ist, einfach von der Hand. Und wie gesagt, ich glaube, man muss sich nur trauen. Man muss sich nur trauen und man muss machen. Und
muss tun.
Es ist halt so, dass in Deutschland die Regulatorik in vielen Bereichen nicht dazu einlädt, innovativ zu sein. Und Innovationen entstehen natürlich in Thinktanks und wenn man sich den Bereich der Digitalisierung anschaut, was dort entstanden ist, das unser aller Leben verändert hat. Und mit der Baubereich ist halt, das ist eben wieder das Thema, was Sie vorher sagten, wir wollen uns schützen. Und dafür brauche ich halt einfach auch eine gewisse Struktur eines Gebäudes, das mir das bietet. Und das sind wir halt vielleicht nicht so sichtbar als Bauindustrie, aber ich erlebe die Bauindustrie in vielen Bereichen schon als eben auch sehr innovativ.
Was würden Sie denn sagen, welcher war denn der mutigste Schritt in Ihrer Karriere?
Also der allermutigste Schritt war, als wir die Lüftungstechnik begonnen haben, weil das war verrückt. Lüftungstechnik ist ein völlig anderer Bereich. Und mit der Lüftungstechnik haben wir das Bauen verändert. Bedeutet, wir haben im Bauablauf ein Gewerk in den Rohbau genommen, das dort nichts verloren hat. Das hat an erster Stelle der Architekt nicht verstanden. Und dann hat es natürlich auch der TGA-Planer nicht verstanden, warum jetzt auf einmal ein Ziegelhersteller über Lüftung spricht. Und so hast du im Tisch immer voll von Innovationsverhinderern.
Also es gab doch ein bisschen Gegenwind teilweise.
Ja, immer. Aber was muss man dann verändern? Man muss zu den Menschen gehen, die entscheiden. Und wenn das Produkt in der Lüftungstechnik, das wir entwickelt haben, ist halt wirtschaftlich, ist irre wirtschaftlich und bringt einen direkten Nutzen. Und wenn der das Gebäude bezahlt, sagt, ich möchte dieses Produkt und ich habe dann auch noch die ganzen Vorteile der Förderung und der Finanzierung daraus, dann kann man das gut im Markt einführen.
War das eher noch ein Ansporn, immer auch die Zweifler, die dann zu überzeugen? Oder Sie wussten einfach, dass das ein gutes Produkt ist oder eine gute Innovation?
Ja, Zweifler gibt es immer und das ist auch nichts Verkehrtes, weil sonst würde man ja wahrscheinlich wegfliegen. Also ich glaube, man muss schon mit den Sachen eben mit dem Boden auf der Erde stehen. Und unser Produkt, unser Tun, das erdet irgendwie. Also da kommt man zurück. Ich kann das nicht anders beschreiben. Und man versucht halt das. Und es geht auch nicht nur mit Innovationen. Also man muss die Innovationen auch im Markt bringen. Man muss sie verkaufen, man muss sie bewerben. Man muss das muss alles dazu passen. Und das gehört alles dazu. Und du musst es produzieren und in der Qualität und das gehört alles dazu.
Worauf sind Sie denn besonders stolz, wenn ich auf nicht nur beruflich fragen darf, sondern vielleicht auch privat?
Meine Frau, meine Familie. Ja, also wir haben 4 Kinder. Und das ist eine irre Leistung, die mich immer bewegt, was Frauen leisten.
Und worauf sind Sie beruflich besonders stolz?
Auf das, was wir erreicht haben.
Und wahrscheinlich auch die Zukunft geschaffen haben für viele weitere Generationen.
Bin ich sehr dankbar. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Unternehmen für immer existieren. Also ob sich das nicht wieder neu erfindet. Produkte haben ja auch einen Produktlebenszyklus. Der Ziegel ist natürlich eine tolle Erfolgsstory, weil es halt so lange schon geht. Aber es heißt ja nicht, dass nicht irgendjemand mal kommt und was Neues erfindet, was einfacher, schneller, besser, günstiger funktioniert. Also ich glaube, da muss man halt immer offen sein. Und wir haben es halt versucht mit seriellen und modularen Bauen, was wir jetzt auch anbieten. Und das ist schon kleine Revolutionsschritte in unserer Branche, die dem Arbeitsmarkt und dem Fachkräftemangel entgegenkommen. Was nicht jedem gefällt jetzt, aber und da sehen wir, wie uns der Kunde treibt auf einmal. Der Kunde sagt zu uns, naja, du lieferst uns das Modul, also den fertigen Wohnraum aus Ziegel mit Küche, mit Bad, dann bau ihn auf. Und was wir gar nicht werden wollten, ist jetzt der Generalunternehmer für Investoren. Aber auf einmal sind wir damit gefordert. Und dann kommen auch wieder andere Leute, die das dann machen. Und dann funktioniert es auch wieder und geht es auch wieder weiter. Also man muss sich ein bisschen treiben lassen, wenn ich die Meinung.
Jetzt haben wir in unserem Podcast auch eine Fülle an jungen Hörern. Wenn ich jetzt Sie als erfahrener Manager, als erfahrener Geschäftsführer eines Familienunternehmens fragen würde, was für einen Tipp und Rat geben Sie besonders jungen Führungskräften, wenn es um nachhaltige Innovation und Handel geht?
Sich zu trauen.
Sich zu trauen.
Ja, also man muss sich durchsetzen, man muss für seine Ideen stehen. Und wie ich vorher erzählt habe, in diesem Beispiel der Rotz-Lehm-Decke, da haben wir eben einen ganz jungen Architekten, Julian Trummer, und die Menschen treibt was an. Und das ist super schön zu sehen, wie Menschen sich entwickeln und wie die Themen antreiben und ein ganzes Team dann auch mitreißen. Das ist schön zu sehen, in vielen Bereichen des Unternehmens.
Sehr schön. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben 4 Kinder. Ist somit die 6. Generation Ihres Unternehmens gesichert?
Ja, ich gehe davon aus, es ist ja in so Familienunternehmen immer eine gute Wahl, wenn es ein Kind macht.
Ja.
Und dann gibt es auch für die zukünftige Weiterentwicklung, und das meinte ich eingangs eben, das ist die große Leistung der Vorfahren, dass die das geschafft haben unter diesen ganzen Widrigkeiten, sei es des Kriegs, Familie, das Unternehmen einfach so fortzuführen, und dass die große Anerkennung, die dort stattfindet. Und natürlich hoffst du als Unternehmer, dass das die Kinder dann auch mitmachen. Und die erleben das, dass das ist, und das ist was Schönes. Und ein Unternehmen ist ja was wächst und was gedeiht und bietet dann halt auch viele Vorteile für die Familie.
Sie hatten ja gesagt, ein Kind hat ja schon Interesse an der Wagyu-Zucht.
An der Landwirtschaft.
Ja, an der Landwirtschaft.
Sehr schön. Landwirtschaft, ja. Aber der hat auch, der hat Interesse an Maschinen.
Okay.
Das ist sehr gut. Der kann alle Maschinen.
Ja, das ist gut.
Das ist bei uns aber oft so, oder?
Das ist
kann
das
sein.
Ja, ja. Genau.
Herr Wader, herzlichen Dank für den Einblick, für die Offenheit und auch, dass Sie Ihre Vision und das alles mit uns geteilt haben. Es war wirklich spannend und sehr inspirierend.
Vielen Dank.
Alles klar. Auch danke von meiner Seite. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, auch vielen, vielen Dank.
Gut.
Dominik, auch vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns gibt es einmal alle 2 Wochen am Freitag. Abonnieren Sie uns am besten, damit Sie auch keine Folge verpassen. Und alles Weitere steht unten in den Shownotes. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin, alles Gute.